Das ist DRS 1 am Mikrofon, Mike Lamar. Ich weiss ja nicht, wie gut Sie die Schweiz kennen, aber ich kann Ihnen garantieren, dass Sie sie bald noch ein gutes Stück besser kennen. Einmal, wenn Sie regelmässig Schweiz und quer hören, unsere neue Sendung am Dienstagnachmittag von 2 bis 2:30. Weil im Zentrum steht da ganz klar die Schweiz. Wir berichten über Land und Leute, über spezielle Brüche und über die verschiedenen Mundarten. Und irgendwann mal wissen Sie ja so viel, dass es schon fast schade ist, gibt es keine Prüfung, wo Sie mit Ihrem Wissen können brillieren. Heute zum Auftakt geht es um ein ganz besonderes Kunstwerk, wo man das Thun sehen kann, um das Thun-Panorama. Anita Richner, was ist denn so speziell an diesem Panorama?
Ja, wie es der Name schon sagt, ist das ein Panorama, also ein rundes Bild. Zum Anschauen geht man in einen runden Pavillon, der steht zu Thun im Schadau-Park, geht am See. Das Bild ist eindrücklich wegen seiner Grösse. Es ist 7,5 Meter hoch, muss man sich einmal vorstellen, und über 38 Meter lang.
Also Moment mal, 38 mal 7,5 macht nach Adam Riese eine Fläche von 285 Quadratmeter. Rechte Fläche, ja. Was sieht man auf dem Bild konkret?
Man sieht auf dem Bild die Altstadt von Thun. Und zwar hat man als Betrachter das Gefühl, man sitze auf einem Dach von dieser Altstadt. Und der Effekt, der wird natürlich verstärkt, weil das Bild ja wirklich zringend umgeht. Das Panorama, das ist aus dem Jahr 1809. Und auch das ist ganz besonders. Es ist nämlich das älteste Panoramabild auf der Welt.
Da bin ich ja mal gespannt auf unseren Besuch dort. Zuerst aber etwas anderes. Bei Schweiz und quer haben nämlich immer Sie das erste Wort. Unser Sprachforscher Christian Schmid beantwortet jeweils eine Frage zu einem Wort, zu einem Ausdruck oder auch zu einem Namen. Und zwar am Telefon.
Frei.
Christian Schmid, DRS1. Grüße, Herr Frei. Hans-Jakob Frey, ihr seid von Münzigen, mitten im Kanton Bern, im Aaretal zwischen Bern und Thun. Seid ihr von der Mutter her ein Berner und vom Vater her ein Berner?
Nein, ich bin weder vom Vater noch von Mutter her ein Berner. Mein Vater ist ein Aargauer mit den Eltern, die von Zürich kommen und hat daheim mit Zürichdeutsch geredet und hat nachher auch in Zürich studiert. Also seine Muttersprache ist eigentlich Zürichdeutsch. Und meine Mutter ist eine Stadtzürcherin. Das heisst wiederum, dass ich eigentlich daheim mit meinen Eltern immer noch Zürichdeutsch rede. Aber von relativ klein weg, also mit 6, auf Münzigen bin ich gekommen und da aufgewachsen bin. Und mit Freunden und aber lustigerweise auch mit Zürchern, die aber nicht mit mir verwandt sind, Berndeutsch reden.
Eine interessante und ganz normale Sprachbiografie. Hans-Jakob Frey, dir hat eine Frage zum Lehrplatz.
Genau, und das ist ja so gekommen, dass meine Mutter zu mir gekommen ist mit einem Artikel aus der NZZ vom 12. Mai dieses Jahr und hat mir da hergelegt und gesagt, du, da hat, glaube ich, die Autorin irgendetwas falsch verstanden und das Wort, ein schweizerdeutsches Wort, das Wort Lehrplatz, einfach auf Hochdeutsch übersetzt, ohne zu wissen, was das Wort genau bedeutet. Und zwar war es ein Artikel über Zina, die Walliser Sängerin, die sich jetzt auch ein bisschen mit der Schauspielerei auseinandersetzt. Dort ist es darum gegangen, dass sie jetzt eben ab und zu Theater spielt mit Profis und dass sie von dem profitieren können. Und der Satz hat so gelautet: So hat sie auch für dieses Engagement ohne Zögern zugesagt, obwohl es doch jedes Mal eine Herausforderung sei, mit lauter Schauspielprofis zusammenzuarbeiten. Sina setzt sich solchen Lehrplätzen, wie sie sie nennt, aber gerne immer wieder aus. Diese Erfahrungen bringen mich auch als Musikerin weiter.
Wunderbar. Also, ich sage zuerst einmal, das Wort Lehrplatz hat mit dem Wort Platz gar nichts zu tun. Aber mit dem Wort Pflanzplatz und mit dem Ausdruck ein Platz abhaben. Platz im alten Schriftdeutschen Plätz oder Platz, wir kennen es heute nur noch im Wort Plätzchen für ein Gericht, oder, wo man bratet, so ein kleines Tätschli. Plätz ist ein Erbwort, kommt also aus dem Urgermanischen und meint seit den frühesten Beispielen, die man aus dem frühen Mittelalter hat, einmal Flick oder Lumpe, ein Fleckli oder ein bisschen Land, ein kleiner Teig oder Fleischfladen oder eine Schürfwunde. Das Wort Platz hingegen ist ein Lehnwort aus dem Latinischen vom Mittelalter, von Placea, und meint breiten Weg, öffentliche Fläche in einer Stadt. Nach den Herkunftswörterbüchern sind Plätze und Platz eindeutig ganz verschiedene Wörter. Ist das mal klar für euch von der Herkunft her vom Wort Platz?
Ja, wir sind eigentlich auch eher auf das gekommen. Ich hatte das Gefühl, Lehrplätze, das ist doch, wenn zum Beispiel ein Kind probiert, ohne Stützrädchen zu Velo fahren, immer wieder umgeht und eben nachher so verschiedene Plätze bekommt. Und mit jedem Platz hat das Kind wieder etwas dazugelernt. Meine Mutter hingegen hat gefunden, ja, sie hat eher das Gefühl, das komme ich aus dem Handarbeiten, der Begriff. Oder wenn man so einen Lehrplatz macht, wo man nachher zum Beispiel probiert, etwas zu lesen, wo man nachher vielleicht wieder fortschießt, weil es eben nicht gut gekommen ist.
Eure Mutter hat recht, Hans-Jakob Frey. Ein Lehrplatz war im ursprünglichen Sinn ein bisschen durch, das die Mädchen dran haben lernen. Nähen, flicken und sticken. Oder ein Lehr- und Probestück von Frauenhandarbeit. Der Berner Weiss schreibt zum Beispiel, eine Nähschule hat man etabliert und schöne Lehrplätze drin brodiert. Und von da aus hat man es übertragen auf jede Art von Lehr- und Probestück und auf jede Art von Lehrerfahrung. Der Lehrplatz machen hat gemeint, die erste Erfahrung mit etwas machen. Ein Zürcher schreibt, im gemischten Chor habe ich meinen Lehrplatz gemacht. Und schlussendlich hat man es dann auch noch übertragen auf eine Person, die ihm etwas lehrt. Ich mag nicht die Lehrplätze sein, kann ich Ihnen zum Beispiel sagen. In der NZZ hat man also eindeutig in die letzte Wortdrucke gekriegt. Ist für euch das Problem gelöst?
Das ist super. Merci vielmals.
Ich danke euch, Herr Frey. Auf Wiederhören.
Adieu, Schmidt.
Schweiz und quer auf DRS1. Der Christian Schmid hat mit dem Hans-Jakob Frey telefoniert. Von Münzigen im Kanton Bern, dort, wo der Herr Frey daheim ist, ist es nur ein Katzensprung bis auf Thun. Und dort steht das Thun-Panorama, auch bekannt als Wocher-Panorama. An diesem Bild von der Thuner Altstadt hat der Basler Künstler Marquard Wocher volle 5 Jahre lang gemalt. Kein Wunder allerdings bei diesem stolzen Mass. Das Gemälde ist 7,5 Meter hoch und gut 38 Meter lang. Entstanden ist es ums Jahr 1809 herum, also vor genau 200 Jahren. Damit ist es, wir haben es am Anfang der Sendung schon gesagt, das älteste Panorama der Welt. Wer will wissen, wie man vor 200 Jahren im Städtli Thun gelebt hat, der spaziert am besten durch den Schadau-Park zum Pavillon vom Thun-Panorama, so wie es Anita Richner gemacht hat.
Wir stehen jetzt da vor dem Panorama von der Thuner Altstadt in dem Pavillon. Das ist aufgehängt, 360 Grad. Zu ringelum sieht man das wunderbare Panorama. Ich bin da mit zwei Fachleuten. Das ist einerseits Dominik Imhof. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kunstmuseum Thun. Und mit dem John Keller. Er ist der Stadtarchivar von Thun. Dominik Imhof, vielleicht zuerst die Frage an Sie. Der Marquard Wocher hat Perspektiven gewählt von einem Dach, also als Betrachter sitzt man quasi auf einem Dach von der Thuner Altstadt. Weiss man, warum er gerade diese Perspektiven ausgelesen hat?
Ja, also ich glaube, schon nur, wenn man jetzt hier in die Runde schaut und halt schaut, was er hat können malen, ist das ganz einfach der ideale Standort gewesen für das, was er hat wollen malen. Das heisst, einerseits die Altstadt von Thun, die er wirklich als Ganzes hat wollen, auf seinem Werk drauf haben. Er hat ja zum Beispiel auch zum Schloss rauf können gehen, wo er eigentlich einen besseren Überblick über die Altstadt hatte. Aber der hatte dann nachher sozusagen auch die Rückseite, wo dann irgendwelche Berner Oberlandschaft wäre gewesen, ohne Stadt Thun. Und so ist man halt wirklich mitten in der Stadt drin. Und außergewöhnlich ist vielleicht auch noch, dass man aber nicht nur die Stadt sieht, sondern man sieht das ganz wunderbar Alpenpanorama, Thuner See, das Thuner Seebett, also alles das, was eigentlich die Thuner Lage ausmacht, wo so wichtig ist für den Thuner Tourismus, das hat er auch abgebildet. Und das ist wirklich, eigentlich von seiner Herkunft her als Künstler, ist das so quasi bedingt.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin ja mit zwei Fachpersonen da unterwegs, mit dem Dominik Imhof, den wir jetzt gerade vorhin gehört haben, vom Kunstmuseum Thun. Das andere ist der Historiker, der bei uns dabei ist, der John Keller, er ist Stadtarchivar von Thun. Herr Keller, jetzt hat der Imhof von dem Dach geredet. Wissen Sie, welches Dach das genau ist? Also gibt es das noch?
Ja, das weiss man genau. Es ist ein Gebäude in der Nähe von Sinnenbrück. Die Sinnenbrück heisst heute noch wie vor Jahrhunderten Sinnenbrück. Und dort ist sogar ein Stäffeli angebracht, was drauf heisst, eben auf dem Hausdach heige der Marquard Wocher ein Podest machen, eben, dass er bei schönem Wetter dort können seine Skizzen verfertigen. Also, das ist total gesichert, welches Haus das wäre, ja.
Jetzt, Sie haben vorhin angesprochen, eben die Sinnenbrücke, und das ist ja auch der Sinnenplatz, oder er hat einmal so geheissen, und ich glaube, auf dem Platz hat sich der Maler selber sogar verewigt. Stimmt das, Dominik Kimhoff?
Ja, genau. Er hat so quasi eine Signatur in eigener Person angebracht. Man sieht ihn als schlaksige Figur mit einer Mappe unter dem Arm neben einem Freund von ihm als Rückenansicht.
Ist das ungewöhnlich, dass ein Maler von einem Panorama sich selber auch noch gerade ins Bild hineingesetzt hat?
Ja, in der Panoramamalerei ist mir eigentlich sonst kein so Cameo-Auftritt, wie man es so im Film eigentlich nennt, bekannt. Also das ist schon auf jeden Fall etwas Spezielles, ja.
Bleiben wir doch jetzt vielleicht gerade mal noch bei den Leuten, die man da sieht. Also das ist ja wirklich ein Morgen in der Thuner Altstadt vor 200 Jahren. Die Leute sind am Arbeiten oder sie laufen miteinander umeinander. Man sieht Handwerker. Man sieht sogar zum Teil bei den Leuten in die Fenster rein, was sie gerade am Machen sind.
Ja, genau, das ist, ich glaube, auch speziell an dem Panoramabild. Es hat über 300 Figuren, die der Marquard Wocher wirklich detailgetreu abgebildet hat. Im Kupferstichkabinett Basel gibt es Dutzende von Figurenstudien, die der Marquard Wocher im Vorfeld hat gemacht. Und man weiss auch von Dokumenten, dass ihm das wirklich ganz, ganz wichtig ist, so detailgetreu, so realitätsgetreu wie möglich, das Panoramabild, die Altstadt von Thun mit den Bewohnern eben können darstellen.
Der Marquard Wocher ist ja sogenannte Kleinmeister gsi, also ist eigentlich darauf spezialisiert gsi, kleine Bilder zu malen. Hat das vielleicht mit dem zu tun, also die Liebe zum Detail, dass ihm das besonders gelegen ist?
Ja, meiner Ansicht nach kommt das eigentlich genau von da. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass der Marquard Wocher nicht nur die Altstadt von Thun zeigt, sondern auch die Umgebung, das Alpenpanorama, dass er zudem die ganzen Detailfiguren hat gemalt, in sein Werk hat aufgenommen. Das ist eigentlich alles ganz typisch für die kleinmeisterliche Schule. Wo aber natürlich auch, wie das Wort schon sagt, im Grunde in Postkartenformat Stadt- und Landschaftsansichten zeigt. Also der Marquard Wocher war als Kleinmeister ausgebildet und scheint hier mit dem Panorama wirklich so quasi in Vergrößerung im kleinmeisterlichen Stil ein Panoramabild gemalt zu haben, was wirklich so das Ereignis hier bei diesem Panorama ist. Das macht es wirklich aus im Stil her.
Thun im Jahr 1809, die Frage nochmal an John Keller, Stadtarchivar. Was war Thun damals für eine Stadt gewesen? Wie würden Sie das beschreiben?
Thun war natürlich wirklich nur eine Kleinstadt gewesen, etwa 4'000 Einwohner. Jetzt, 200 Jahre nachher, haben wir 42'000, also mal 10. Und ja, auf diesem Panorama sieht man auch eben, wie das Leben so in einer Kleinstadt war. Wir haben vorhin von der Sinnenbrücke, vom Sinnenplatz geredet. Und man sieht auf dem Panorama schön, dass das eben dann zumal ein Verkehrszentrum war. Heute ist das Verkehrszentrum von Thun nicht mehr da. Das ist mehr beim Bahnhofplatz. Aber wenn man jetzt schaut, sieht man, dass eben damals noch die Pferdestärke wichtig war. Man sieht eben da Rösser, man sieht Maultier, Maulesel, die vom Süden her sich auch über die Alpenpässe, Sanetscher, Avilpass, die Südgüter, Kolonialware gebracht. Hier in Thun war eine Umladestation gewesen, sonst warum die Wege Richtung Bern sind besser gewesen, sodass man von den Maulesel umladen auf Pferdekarren. Und mit denen ist man aber Richtung Bern gerottert bis 1859, als das erste Mal diese Bahn gezogen, Dampflocke nach Thun ist gekommen. Und am gleichen Ort war auch eine Schiffsstation gewesen. Vom Thuner See her sind breit ausladende Kerne gekommen. Die haben alles transportiert, Menschen, Vieh, Post, Waren. Sie sind bis Thun gekommen, eben bis zum Sinnenplatz. Aber wenn man mit diesen breiten Kentaren gefahren, dann wäre das auch nicht gut rausgekommen. Warum? In der Aare gibt es Stromschnellen, die Schiffe hätten können kippen. Darum hat man hier auf Schmellere umgeladen und hat so Waren und Menschen transportiert zwischen Bern und Thun, eben auch bis 1859, bis diese Bahn ist gekommen.
Jetzt hat es ja auf dem Panoramabild ganz klar Gebäude, ich denke jetzt gerade das Schloss zum Beispiel, wo es heute noch gibt, aber es hat auch Sachen, die heute verschwunden sind. Zum Beispiel der Pulverturm da hinten.
Richtig, es ist wirklich ein Dokument, wie hat Thun vor 200 Jahren ausgesehen und eben sonst so viele Gebäude, zum Teil muss man sagen, leider sind nicht mehr da. Mittelalter hat ja jede Stadt, wenn sie die Freiheit bewahren wollte, wenn sie nicht wollte, unterjocht werden, eine gute Stadtbefestigung müssen mit Wehrtüren, mit Stadttüren, Wehrmauer, Stadtgraben. Und nachher eben ist das 19. Jahrhundert gekommen, hat Angerskrieg geführt. Wir haben gesagt, ja, das brauchen wir alles nicht mehr, die Stadtbefestigung. Das ist mittelalterliche Kleinheit, enge, weg damit, weg damit, weg damit. Und in der Tat, wie ihr habt gesagt, der wunderschöne Pulverturm oder Schwarzer Turm, der ist 1896 abgerissen worden. Das wunderschöne Lowy Tor haben wir auch nicht mehr. Wir haben heute nur noch ein einziges Stadttor, und das kleinste, das haben wir noch. Man sieht es auf dem Panorama, dort oben das Burgtor, Zufahrt zu der Burg. Der Rest ist leider weggekommen. Wir haben noch etwas vor Stadtmauer, aber doch relativ wenig. Und so ist natürlich das Panorama von Marco Wacher auch in dieser Beziehung ein Dokument.
Jetzt ist ja zum Beispiel so, dass man beim Murten-Panorama, einem anderen berühmten Panorama aus dem 19. Jahrhundert, da sieht man eine Schlacht. Beim Bourbaki-Panorama, das ist eine geschlagene Armee, wo man da sieht. Also, das sind dramatische Sujets. Warum hat der Marquardt Wacher eine Altstadt, relativ ein liebliches Sujet ausgewählt? Weiss man das?
Es ist nicht dokumentiert, wieso dass er jetzt genau Thun hat abgebildet. Aber er hat ganz einfach Kontakt gehabt zu Thun. Er war sicher fasziniert von der Landschaft, von Thun selber, hat Freunde in Thun. Und wie gesagt, aber seine kleinmeisterliche Herkunft trägt sicher auch damit bei, dass er so eine Stadt- und Landschaftsansicht hat gewählt. Zudem ist aber in dieser Zeit in der Panoramamalerei auch noch wirklich gang und gäbe gewesen, dass man Stadtansichten, Landschaftsansichten hat abgebildet.
Ich würde gerne zum Schluss da nochmal ein bisschen den Blick schweifen lassen über die Thuner Altstadt. Man sieht wunderbar die Aare, man sieht all die berühmten Gebäude und darum die Frage nochmal an Historiker John Keller. Sie sind Stadtarchivar von Thun. Wo würden Sie jetzt, wenn Sie könnten auslesen, wo würden Sie am liebsten sein in diesem Bild inne?
Also, gerade hier eben beim Freienhof mit diesen vielen Leuten, ja, was wirklich lebt, ist natürlich äußerst attraktiv. Aber wisst ihr, wenn man zum Beispiel sich überlegt, wie sich heute Thun gegen Süden hat ausgeweitet, da seht ihr hier sozusagen keine Gebäude, ein paar Bauernhöfe, heute richtig Quad, einige, alles überbaut, etwa 20'000 Leute wohnen dort, da zumal weite Ackerflur, eben dort ist natürlich auch noch wunderschön zum Verweilen gewesen. Ist also schwer zu sagen, ich möchte jetzt gerade dort sein oder dort. Aber auch das riesengrosse Kornhaus, das ihr dort seht, riesengross. Warum? Im Kriegsfall hat man genug Vorräte müssen haben, um die Zingelung abzuwehren. Das ist auch verschwunden, das Kornhaus. Es war eher auch Kaserne gewesen. Ja, auch dort, in diesem Bellitz, wenn man dort könnte verweilen, wie man 1800 verweilen konnte, ja, wäre natürlich auch wunderschön.
Es wäre spannend, mal so einen Zeitsprung zu machen. Also die Frage auch an Sie, Dominik Imhof, wenn Sie müssten oder dürften etwas auslesen, wo würden Sie gerne mal sein?
Also ich weiss, welche Person, dass ich ganz sicher nicht möchte sein. Es hat nämlich am Fenster in der Latinschule, sieht man nämlich, wie ein Lehrer, gerade ein kleiner Bub, am Züchtigen ist. Und die Person, also der Bub, möchte sicher nicht sein. Ich weiss nicht, aus welchem Grund, was er hat angestellt, der kleine Bub. Aber es zeigt wieder schön, wie detailverliebt, was er Marquardt Wacher gemalt hat.
Mir gefällt speziell gut, wenn man ein bisschen weiter runter schaut bei dieser Latinschule, sieht man ein kleines Kind, das einem zuwinkt. Das ist auch noch relativ außergewöhnlich.
Ja, das ist, finde ich auch, ist ein wunderbarer Eingriff von Marquardt Wacher, wo er wirklich eigentlich mehrere Personen zeigt, wo der Betrachter oder ihnen selber eigentlich als Maler direkt anblicken. Und das ist irgendwie so eine Art Versuch, der Betrachter noch viel mehr in das Bild hineinzuziehen. Das ist ja wirklich das Ziel von dem Bild. Man soll sich mitten in der Altstadt von Thun fühlen und auch ein Schwindel soll hier erregt werden. Man ist wirklich auf einem Dach oben. Und das sind so feine Details, die der Marquardt Wacher aufgenommen hat, der Schwindel und die das Innenziehen, das Bild auch können, zu vermitteln.
Vielleicht wäre es auch interessant, einmal einen Vormittag an der Aare zu sitzen und die Wäsche zu waschen, Jon Keller. Man sieht ja da die Frauen, das ist eine wahnsinnig anstrengende Arbeit gewesen. Das können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen. Wir haben alle eine Waschmaschine, eventuell noch einen Tumbler daheim.
Richtig, ja, man sieht dort das Wäschhaus, aber dort ist ebenfalls noch eins. Und wie dir sagen, keine Abwäschmaschine, keine Dusche, kein Waterklose, kein fließendes Wasser, ja, eine mühsame Sache. Und ja, der Komfort, viele junge Leute wissen das gar nicht, wie mühsam das ist gsi. Ich habe übrigens letztens eine Führung gemacht und er hat daher gesagt, eben, wir sehen da die Wäschfrauen, die die Wäsche machen in der Aare. Und der Herr hat nachher gesagt, nehme ich an, die Männer sind in dieser Zeit Wirtshaus gsi, am Stammtisch ein Bierchen getrunken. Ich muss sagen, die Damenwelt hat an dieser Bemerkung denn die Besucher nicht Freude gehabt. Aber vielleicht ist das die gute alte Zeit gsi. Wer weiß.
Also wer ein bisschen will, in der guten alten Zeit schwelgen, der kann da verweilen in dem wunderbaren Pavillon da im Schadau-Park, das Panorama von Thun. Jon Keller und Dominik Imhof, ich bedanke mich ganz herzlich für den besonderen Rundgang.
Tanita Richner hat mit dem Dominik Imhof vom Kunstmuseum Thun und mit dem Stadtarchivar Jon Keller geredet. Falls Sie in nächster Zeit nicht gerade Gelegenheit haben, zum auf Thun reisen, dann können Sie das Panorama auch virtuell besuchen. Klicken Sie sich einfach ein auf unsere Internetseite drs1.ch. Für all die, die noch mehr möchten wissen über die Bedeutung der Panoramabilder anfangs vom 19. Jahrhundert, es hat auch noch ein Interview mit dem Kulturhistoriker Stefan Oettermann. Tanita Richner hat von ihm zum Beispiel wissen, warum die Panoramabilder als Vorläuferinnen vom heutigen Kino gelten. Auch das Gespräch finden Sie also auf drs1.ch. Am Schluss von «Schweiz und quer» da auf DRS1 machen wir uns immer ein paar Gedanken zu unserer Sprache. Wir reden ja die ganze Zeit Mundart oder einmal einen grossen Teil von der Zeit. Und vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert, dass Ihnen jemand gesagt hat, «Hey, Moment, das sagt man im Fall nicht so, sondern so.» Diesen Leuten könnte man auch Mundartpolizisten sagen. Der Uli Jäcki macht das in der heutigen Sprachglosse.
Manchmal gibt es Leute, die sich so viel Sorgen um die Sprache machen, dass sie ständig die Antennen draussen haben, um sofort einschreiten, wenn jemand einen Fehler macht. Einmal hat mir es wieder einer gesagt. Ich habe zwei gesagt. In einem Zusammenhang, wo ich zwei hätte müssen sagen. Es heisst, sie gäng noch zwei, wenn von etwas Männlichem dreht sei. Zwei Hünge, zwei Männer. Und nicht zwei Hünge, zwei Männer. Ja, das sei gut, habe ich gesagt. Ich hab's begriffen. Das müssen wir nicht zweimal sagen. Zwei, sagt er. Es heisst, zweimal. Ein Mal sei sächlich, also können wir nicht zweimal sagen. Korrekt sei zweimal. Sorry, sage ich, es tut mir leid, dass ich mir jetzt in so viel kurzer Zeit schon zwei Blössinnen habe gegeben. Zwei Blössinnen, korrigiert er. Wenn es um etwas Weibliches ging, haben sie es immer noch zwei und nicht zwei. Ja, in dem Fall habe ich jetzt, wenn ich alles richtig habe, zusammengezählt, sogar schon drei Fehler gemacht. Nein, sagt er, eben gerade nicht. Es heissen nicht drei Fehler, sondern drei Fehler. Der Fehler sei männlich, da dürfen wir nicht drei sagen. Nein, da müssen wir drei sagen. Ah, voilà. Merci fürs Helfen, sage ich zu ihm. Aber wenn es so sagt, dann spielt es eigentlich nicht mehr so eine Rolle, ob ich drei Fehler oder drei Fehler sage, weil unterdessen sind es ja sowieso schon vier Fehler. Allerdings wüsste ich jetzt gar nicht mehr, ob ich das Vier auch noch deklinieren müsste, habe ich erklärt. Weil, falls wir bei Vier auch noch das Geschlecht müssen beachten müsste, dann wären es dann unter Umständen schon fünf Fehler. Oder allenfalls fünf. Oder je nach Region fünf. Oder fünf. Mein Mundartpolizist ist davon gelaufen. Oder davon gelaufen. Oder geschoben. Jedenfalls konnte ich nichts mehr sagen. Aber wenn ich noch etwas zu sagen hätte, dann hätte ich ihm, glaube ich, gesagt, er soll es einfach easy nehmen. Easy ist Englisch und heisst auf Berndeutsch etwa das Gleiche wie cool.
Ja, manchmal sollte man es einfach cool nehmen und ein 3 oder ein 3 Grad lassen. Der Uli Jäcki mit einer Sprachglosse von Petro Lenz. So viel vom allerersten «Schweiz und quer», unserer Sendung um Land und Leute, um Schweizer Brauchtum und Mundarten. Die zweite oder zweite Ausgabe gibt es heute in einer Woche. dann erfahren Sie unter anderem, wie in der ältesten Töpferei im Emmental geschaffen wird und was es braucht, bis es aus dem Lett ein Kacheli gibt. Und falls Sie nicht wissen, was Lett ist, dann erfahren Sie auch das nächstes Dienstag nach der Zweine. Für die Freunde von der Mundart gibt es aber schon vorher einen wichtigen Termin, die Schnabelweide am Donnerstagabend von 9 bis 10. Der Donnerstag fährt die Sommerserie Lesung an. Der Theater- und Filmschauspieler Urs Bieler liest aus den Jugenderinnerungen von Theobald Berwart. Der Mundart-Schriftsteller hat das Leben zu Kleinbasel Ende vom 19. Jahrhundert mit sehr, sehr viel Humor beschrieben. Also am Donnerstagabend von 9 bis 10 auf der Seite.